Hallo liebe Football Quark Fans, mein Name ist Torben Dill und ich bin mit Tobias Dannenberg Teil des Podcasts Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Wir haben es geschafft. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Jetzt erstmal für den Publikumspreis der Kategorie Lifestyle und wir freuen uns da sehr drüber. Und es ist ein Votingpreis. Das heißt, ihr könnt mitmachen, ihr könnt uns unterstützen. Wir können die ganze Zeit eigentlich nicht mehr tun als Danke sagen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Das Ganze geht bis zum 8. Mai, findet komplett online statt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns freuen. Jetzt schon vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Football Quark, heute zu einer Sondersendung mit dem Chefredakteur von Touchdown 24. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber virtuell zugeschaltet ausnahmsweise nicht nur Tobias Dannenberg, sondern auch Philipp Förstner. Schön, dass ihr hier seid.
Moin.
Moin. Hast du gleich mal kennengelernt, Philipp, wie lang unser Jingle ist und wie merkwürdig es ist, dann hier zu sitzen und darauf zu warten, dass er vorbei ist.
Aber der ist cool, doch. Finde ich niedlich.
Das ist doch der Eindruck, den wir auch machen. Cool und niedlich.
Genau. Solche okay, Schränke. Gut. Nee, alles gut.
Das gilt hier nur für einen von uns beiden.
Das stimmt allerdings, ja.
Also Tobi hat noch ein Problem damit, sich selbst als niedlich zu bezeichnen.
Wann habe ich das denn gesagt?
Du hast gerade so reagiert.
Nein. Bin schon süßer.
Ja, wir können natürlich das Thema der LAN-Partys noch vertiefen vom Vorgespräch, ne? Dass wir diese Zeiten noch erlebt haben.
Ja, da direkt mal eine Frage an unsere Hörer und Hörerinnen. Eistee, Zitrone oder Pfirsich?
Das ist eine wichtige Frage.
Das ist eine wichtige Frage. Da scheiden sich die Geister.
Die Frage ist ja dann natürlich auch, mögen wir dann unsere Community, wenn das Ergebnis falsch ausfällt?
Ihr seid übrigens nicht mehr erwünscht, wenn ihr grünen Tee mitbringt. Das haben wir vorher festgestellt.
Ja, das
ist zu hip. Ja. Das können wir nicht handeln. Das ist zu hip. Das schaffen wir nicht.
Ja, das würde dann so, kennt ihr diese Sachen, die ihr im Kühlschrank stehen habt, die ihr gedacht habt, ja, das sieht cool aus, aber wenn es im Kühlschrank steht, dann wird es halt doch nicht geöffnet. So, weil, naja, ich weiß jetzt nichts damit anzufangen, weil ich kenn's halt auch eigentlich nicht und dann esse ich so doch meine täglichen drei Produkte.
Nimm mal ein Beispiel.
Ich habe gerade eine Packung vegane Salami im Kühlschrank, aber ich dachte, kann man mal machen. Kann ich nicht empfehlen. Schmeckt nicht. Also Mortadella, okay, aber ja. Salami, nee.
Also ich esse ich jetzt nicht. Was das angeht, ich habe da eigentlich gar, also was so vegane Sachen angeht, da bin ich eigentlich relativ schmerzfrei. So,
ja, du kannst schon essen, aber...
Das esse ich alles. So, aber wenn ich dann so, keine Ahnung, mir irgendeinen Brotaufstrich mir hole und dann so denke, so, ja, ich bin jetzt der Rote-Bete-Typ, ich will dieser Typ sein, der das ist, und ich sehe mich im Supermarkt dann auch in dieser Situation, wie ich das sein könnte, und dann für mich feststellen muss, nee, ich mag Nutella.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du mit deinem Lastenfahrrad zu Alnatura Dance fährst und dir die schönen Brotaufstriche holst. Also ich hatte letztens so einen, ich weiß die Marke nicht mehr, aber das war Brokkoli und ich habe mir gedacht, ich würde wirklich gerne einen Brotaufstrich feiern, der nach Brokkoli schmeckt.
Ich nicht.
Also ich dachte, das ist ganz cool so, könnte mich ja positiv... Nein, holt euch bitte keinen Brotaufstrich, der nach Brokkoli schmeckt, das ist wild.
Ja, also ich hatte das Thema neulich mit Tobi auch. Tobi ist ja Teetrinker und ich musste dann gestehen, dass ich gerne Teetrinker werde, das einmal im Jahr für mich ausprobiere, dann feststelle, nein, ich trinke Kaffee.
So. Also ich trinke auch Kaffee. Ne, aber
Venti. Ich komme ja gebürtig aus dem Emsland, lebe jetzt in Oldenburg und also dann die Friesentee-Mischung, die es aber auch nur hier zu kaufen gibt. Also der ist nochmal so richtig bitter. Der muss es sein. Am besten den ganzen Tag schon durchgezogen, so unter so einem Teelicht warm gehalten, dass der so richtig brennt. Dann ist Tee lecker, ja. Aber die meisten sind mir einfach viel zu mild und lasch.
Ja, also ich bin so der Eistee-Typ dann. Also eigentlich trinke ich nur, jetzt so tagsüber trinke ich eigentlich nur Kaffee und Wasser. So ich richtig. Also,
so richtig. Torben ist auf der LAN-Party geblieben. Torben ist auf der LAN-Party geblieben.
Genau.
Hat sie nie verlassen.
Richtig innerlich war. Ich warte immer noch. Hallo? Ey, Age of Empires 2 habe ich jetzt durch.
Ja. Ey, Age of Empires. Ja, das ist ja. Man denkt immer an Shooter, aber die strategischen Spiele waren die coolsten.
Weiß ich nicht. Würde die jetzt nicht werten wollen. Aber.
Ich schon.
Da, ich schon.
Also ich war einfach nur, Tom, ich war einfach nur schlecht in Shootern. So, vielleicht liegt es auch daran. Ich war immer der Schlechteste, wenn wir Shooter gespielt haben. Vielleicht ist auch das
der Grund. Ja, also ich konnte das auch nicht, ich kann das auch bis heute nicht. Ich kann nicht mal richtig Madden spielen, muss ich jetzt zugeben. Also jedenfalls nicht gut. Und Tobi weiß das. Aber ich wollte gerade eigentlich so einen galanten Übergang hier schaffen. Warum haben wir dieses virtuelle Zusammentreffen? Philipp ist Draft-Experte, hat im Zuge seines Amtes und auch vorher schon unglaubliches NFL-Draft-Wissen sich angeeignet. Und wir würden im Zuge unserer NFL-Draft-Vorbereitung eigentlich gerne von diesem Wissen profitieren und freuen uns deshalb, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Also freue mich natürlich auch darüber, dass ihr mich hier geladen habt und dass ich ein bisschen was dazu sagen darf. Mache das tatsächlich jetzt seit 6 Jahren ungefähr. Und warum Draft Nerd ist eigentlich relativ einfach. Wenn man Bears-Fan ist, dann hat man im Januar meistens Zeit, sich Nachwuchsspieler anzugucken. Zumindest in den letzten Jahren. Weil mit den Playoffs hatte man eher weniger zu tun und so kann man tatsächlich schauen. Die meisten Leute, die sich auch in den USA mit Draft beschäftigen, sind meistens Fans von Teams, die durchschnittlich bis unterdurchschnittlich sind.
Das ist schon eine gute Sache. Aber stell dich erstmal vor, wer bist du, was machst du sonst, wenn du nicht gerade Scouting Reports schreibst?
Mache ich. Das passiert natürlich selten. Nein, ich bin Philipp Forstner, alias der Draft-Nerd, Draft-Nerd, findet ihr mich bei Twitter. Da bin ich auch immer fleißig über Spieler, über das Thema Scouting am Twittern und am Schreiben. Ich bin von Berufswegen her bin ich Sozialarbeiter, habe jahrelang in der Familienhilfe gearbeitet und mache jetzt gerade ganz spektakulär, mache ich eine Weiterbildung zum Mediator und Supervisor und möchte da in dem Bereich auch ganz gerne selbstständig arbeiten. Also auf dem Level jetzt könnte ich da natürlich auch nochmal Werbung für machen. Aber tatsächlich bin ich dabei eben, auch nochmal diesen Bereich des Scoutings auszuweiten, weg auch von der Profiliga hin zu anderen Bereichen, in denen ich Football-Scouting betreiben kann. Versuche mich da immer weiter zu vernetzen und diese Expertise letztendlich auch einzubringen.
Okay, und bist du noch Chefredakteur von Touchdown 24?
Ja, das hätte ich auch erzählen können, natürlich. doch ein bisschen aufgeregt, hätte ich gar nicht gedacht. Hab schon ein paar Podcasts jetzt gehabt die letzten Wochen, aber egal. Alles gut. Ja, natürlich. Ich bin Chefredakteur von Touchdown 24, dem American Football Magazin. Unser Printmagazin gibt es im Bahnhofshandel und natürlich bei uns im Shop. Wir schreiben einmal im Monat, verfassen wir ein schickes Magazin, wo wir über NFL, College Football und alles, was sonst so passiert, schreiben. Natürlich auch Magazinthemen haben. Also wir gehen auf History ein und so. Wir haben eher, ich sag mal, unser Magazin ist eher zur Unterhaltung gedacht. Das ist jetzt kein Magazin, in dem ich jetzt irgendwelche Statlines nachlese, sondern das ist etwas, das nehme ich mir, das kaufe ich mir und da kann ich einfach mal so stöbern, was vielleicht auch vor 20, 25 Jahren mal Spannendes passiert ist, mich einfach so ein bisschen so im Football sein, wohlfühlen. Und wir berichten natürlich auch über die aktuellen Themen, gucken, was da so passiert. Das setze ich praktisch mit einem Team von Schreiberlingen auf Und wir versuchen da jeden Monat was Hübsches zusammenzubringen.
Sehr, sehr cool. Ich glaube, neben Huddle gibt es noch.
Ne? Genau, es gibt,
hat, glaube ich, noch ein Magazin. Und dann gibt es Touch24. Also das sind so die, die wirklich präsent sind.
Ja, wir haben das irgendwann mal probiert. Mittlerweile kommt jetzt Heft 57, also jetzt auch schon eine ganze Zeit lang dabei, wenn man die Monate durchrechnet. Mein Chef hat halt irgendwann gesagt, naja, es gibt den Huddle und eigentlich muss es daneben auch was geben. Und Football ist so groß in Deutschland, dass es daneben auch was geben kann. Und ja, wie man sieht, Heft 57, also es hat scheinbar funktioniert, dass man neben dem Huddle noch so existieren kann. Und wenn ihr eh gerade zum Regal greift und euch das Ding holt, dann könnt ihr auch gerne mal die Touchdown 24 nehmen und seht dann irgendwo auch mein Gesicht da von den Seiten runter grinsen.
Ja, sehr cool.
Ihr habt jetzt zum Draft auch das, wir können ja auch, also dann ist der Werbeblock auch
vorbei. Ja, komm.
Zuhörer und Zuhörerin, ihr habt zum Draft auch einen Draft-Guide rausgebracht. Den haben wir in unserer letzten News-Folge schon mal erwähnt. Wie kam es dazu und wie komme ich an den ran?
Ja, also ich habe mir irgendwann gesagt, dieses ganze Scouting der Prospects, der Draft Prospects, muss ich zusammenfassen, muss ich zu Papier bringen. Und es gibt in den USA, gibt es diese Draft Guides von einigen großen Medienhäusern, die den jedes Jahr zum Draft rausbringen. Habe ich gedacht, das kannst du auch. Das probierst du jetzt mal in deutscher Sprache, weil sowas gibt es hier nicht. Und es gibt, schau doch einfach mal, wie viele Leute sich dafür interessieren würden in Deutschland, wenn du das machen würdest. Und so habe ich vor 3 Jahren damals wirklich noch selber aufgesetzt, ganz alleine, hat ein Kumpel so ein bisschen das Layout gemacht, damit wir da was zustande bringen. Und ich habe das Ding dann selber verkauft und gemerkt, hey, es gibt tatsächlich einen Markt dafür. Also es gibt tatsächlich Leute, die sich dafür interessieren. Und seitdem gibt es etwas über 180 Spielerprofile, jeweils eine DIN A4-Seite. Ich rate diese Spieler auch. Das heißt, die kriegen nachher auch eine First-Round-Grade oder ne, was man dann eben kennt. Es sind alle Körpermaße drin. Es gibt ein Big Board, Spieler 1, 2, 3 bis 100 runter geht das nochmal. Und ich finde, und das sind die Rückmeldungen, die ich von Lesern und Leserinnen bekomme, es ist ein wunderbares Nachschlagewerk, so nicht nur für den Draft, sondern auch, wenn die neue Saison losgeht, ich spiele Fantasy Football oder ich will einfach wissen, ja, welcher Receiver ist da denn jetzt gerade auf dem Platz, dessen Name ich noch gar nicht kenne und der jetzt gerade einen Catch gemacht hat oder seinen ersten Touchdown gefangen hat, dann kann man das da schön nachlesen und sieht, was der eigentlich kann und was man von dem noch erwarten kann in der nächsten Zeit. Diesen Draft Guide gibt es als E-Paper. Nicht in gedruckter Version, bei uns auch im Shop von Touchdown24 findet ihr im E-Paper-Shop und kostet 4,90 Euro, was gemessen daran, was ich da an Arbeit reinstecke, eigentlich ein sehr, sehr fairer Preis ist. Und damit könnt ihr meine Arbeit natürlich auch sehr unterstützen. Also wer da Interesse hat, würde mich natürlich freuen.
Wir packen das einfach mal in die Shownotes. So, einfach sozusagen, wir machen sozusagen den Medienbruch möglichst gering. Schaut einfach mal bei Touchdown24 im Shop vorbei, da zum Draft Guide. Heute geht es hier tatsächlich genau um den Draft, deswegen haben wir dich eingeladen. Wenn, jetzt haben wir mal, wie gehst du vor? Die Chicago Bears haben es wieder erwartend nicht in die Playoffs geschafft.
Ja.
Beginnst du im Januar mit einem weißen Blatt Papier oder ist das ein durchgehender Prozess? Wie ist deine Herangehensweise vor so einem Draft oder wie sieht dein Draftjahr aus?
Also so waren mal die Anfänge. Januar, die Bears haben es nicht geschafft oder meistens früher Dezember, die Bears haben es nicht geschafft. Ich fange jetzt langsam mal an, mich damit zu beschäftigen. Mittlerweile ist das natürlich nicht mehr so. Mittlerweile mache ich jede Woche eine College-Kolumne und eine Draft-Kolumne, jetzt mehr Draft, dann nach dem Draft wieder mehr College-Football, worüber ich schreibe. Die gibt es online auf touchdown24.de und da ist es so, dass ich mich praktisch, ja, sobald der Draft vorbei ist, setze ich mich hin und beschäftige mich mit der nächsten Draft-Klasse. Ich nehme mir meine Notizen des Vorjahres und guck mir diese Spieler, die ich mir da notiert habe, die mir schon aufgefallen sind, schon mal an und schreib so Kurzberichte zu, so, okay, was habe ich bereits gesehen, was kann der Spieler, was möchte ich nächste Saison gerne von diesem Spieler sehen. Und dann verfasse ich vor jedem Wochenende so ein ja, so ein Notebook quasi, wo ich gucke, die und die Spiele schaue ich mir an und die Spieler schaue ich mir dabei an und das sind die Hausaufgaben, die ich praktisch mir so als Notiz mache, die der Spieler gerne zu erfüllen hat. Und darüber schreibe ich mir natürlich weitere Spieler auf. Ich sag mal, wenn ich mir Michigan gegen die Ohio State Buckeyes ansehe, weil ich den Right Tackle der Buckeyes gerne scouten möchte. Und siehe da, auf einmal sehe ich, dass auf der anderen Seite Hutchinson steht und ein sehr guter Edge-Defender ist, dessen Name ich vorher nicht gelesen habe, weil ich mich in diesem Jahr dann erst mit dieser Klasse beschäftige. Und dann schreibe ich mir den auf, den Namen, und sehe natürlich zu, dass ich so peu à peu so meine Namenslisten länger mache und dadurch natürlich auch meine Scouting-Reports, weil diese Namen werden natürlich irgendwann dann mit Fähigkeiten gefüllt, die ich beschreibe, was der Spieler gut kann, was er nicht so gut kann. Obwohl ich dabei auch immer Wert darauf lege, dass ich das aus so einer Trainerperspektive schreibe. Das heißt, ich möchte nicht schreiben, kann das, kann das, kann das und das ist schlecht, sondern ich schreibe immer, kann das, kann das, kann das und das sind Dinge, an denen du arbeiten kannst, und wenn ich eine Idee davon habe, wie er daran zu arbeiten hat, dann mache ich das auch direkt. Also ich stelle mir zumindest vor, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist momentan, dass dieser Spieler diesen Bericht zu lesen bekommt und ich dann nicht neben ihm stehe und dabei rot anlaufe, weil ich mir denke, oh mein Gott, was denkt der von mir in diesem Moment, wo er das zu lesen kriegt, sondern dass er wirklich was damit auch anfangen kann, was ich ihm da in die Hand gebe.
Ist auch, glaube ich, eine faire Herangehensweise. Du sprichst dann sicher von Stärken und Potenzialen.
Genau.
Und wir versuchen beispielsweise, wenn wir über Spieler reden, eigentlich auch, also wir bashen beispielsweise niemanden in dem Sinne, dass wir, dass derjenige sozusagen unsere Folgen nicht seinen Kindern vorspielen könnte.
Ja, es ist halt auch irgendwo anmaßend, ne? Also ich meine, das sind alle Spieler auf einem hohen Niveau, und wer bin ich zu sagen, ey, der D1-Safety von den Longhorns ist übelst kacke da drin. Und ich denke mir so, wenn ich in der Kategorie, wo er am beschissensten ist, wenn ich da so gut wäre, dann wäre ich hier einer der besten Safeties im Lande und wäre richtig stolz. Also wer bin ich, mir das anzumaßen, ne? Also finde ich cool, dass du das so angehst. Das liest man viel zu oft in Scouting-Reports, dass da steht, ja, das ist halt scheiße. Und ich denke mir so, ja, okay, wow. Chill.
Und ja. es gibt da durchaus so richtig kuriose Momente. Also ich habe mal gesehen, das gibt's, glaube ich, irgendwie noch auf YouTube, das Video zu sehen, so wo J.J. Watt in einer Late-Night-Show ist und der Talkmaster holt dann so Scouting-Reports raus und die Leute, die ihn damals bewertet haben, sitzen teilweise mit ihm da auf der Bank und er liest das dann so laut vor, ne? Und ich weiß gar nicht mehr, wer das gewesen ist, aber sitzt da so und der wird richtig klein in dem Moment, ne? Weil er ihn halt echt rasiert hat und J.J. Watt sitzt ihn so um und ist halt auch ein Bär von einem Kerl, ne? Und denkt so, okay, das hast du also von mir von vor 4-5 Jahren gedacht, ja?
Ja. Gut. Und das Ding ist, neben J.J. Watt noch kleiner zu werden, musst du auch erstmal schaffen.
Ja.
Der Spieler, wo mir das krass aufgefallen ist, war Justin Herbert. Da war es extrem.
Ja.
Aber es ist natürlich auch so, du bist Bears-Fan, ich bin Chargers-Fan, also im Gegensatz zu Torben, wir beide haben unsere Laster zu tragen und unsere Narben, so als Patriots-Fan, ne? Torben kennt man es nicht ganz so. Auf jeden Fall, wenn du dann dich mit Justin Herbert auseinandergesetzt hast, hast du halt auch gedacht so, okay, und dann jetzt, dann nach der Rookie-Season, oh, da haben sich ein paar Leute zu entschuldigen, auf jeden Fall.
Und gerade bei Justin Herbert, was ein wunderbares Beispiel ist, fällt halt auch auf, warum das nicht nur wertschätzend ist, so Spieler zu bewerten, sondern auch viel, viel mehr bringt. Statt zu sagen, das kann der Spieler nicht, gucke ich mir an, was kann der Spieler noch lernen und wie leicht ist es oder wie möglich macht es sich der Spieler daran zu arbeiten. Und bei Justin Herbert hat man gesehen, wenn man aus dieser Perspektive einen Spieler bewertet, dann sieht man die Potenziale, dann kann man das bearbeiten mit ihm gemeinsam und dann kann er diesen Entwicklungsschritt nehmen. Wenn man ihm von vornherein gesagt hätte, das und das kannst du alles nicht und deswegen will ich dich nicht haben, ja, dann kann man jetzt halt zusehen, wie er einem die Bälle um die Ohren pfeffert.
Ja, das Ding ist bei Herbert, eine Sache noch zu Herbert, ja, aber allgemein, es gilt für alle Spieler, da ist mir halt krass aufgefallen, dass man ihm abgesprochen hat, er könnte ein Leader sein und er wäre da, weißt du, weil er so ein stiller Typ ist, aber wenn man seine Teammates einfach mal gefragt hätte, die ihn ja wirklich kennen, hätte dir jeder bestätigt, nein, der ist zwar ruhig, aber ein absoluter Leader, und das zeigt sich jetzt ja auch in der NFL, also wie anmaßend diese Rubrik anzuführen und sich dort ein Urteil zu erlauben. Was dann ja offensichtlich nicht stimmt. Wenn du einfach mal Teammates fragen würdest, also das finde ich noch viel schwieriger, und bei Quarterback ist mentale Stärke oder allgemein das ganze Auftreten natürlich noch deutlich wichtiger als,
weiß ich nicht, definitiv,
beim Cornerback oder Wide Receiver.
Und man muss auch dazu sagen, auch bei Justin Herbert war es ja so, dass man ihm auch Dinge, die er im College nicht zeigen durfte, abgesprochen hat. Da hieß es ja, dass das Oregon Playbook war jetzt nicht wirklich NFL-like und er hatte keine tiefen Bälle etc. pp. Und er hat kein wirkliches NFL-Playbook vorher gespielt. Ja gut, da hat aber Justin Herbert erstmal keine Aktien dran, sondern man sollte vielleicht mal den Offense-Coordinator der Ducks hinterfragen, ob er seinen Spieler richtig eingesetzt hat und ob er wirklich den maximalen Erfolg aus dem Team rausgeholt hat oder ob er einfach nur sein Standard-Playbook Justin Herbert übergestriffen hat.
Genau, und dafür sind dann zum Beispiel die Postseason-Dinger wie der Senior Bowl sehr wichtig, zu dem Justin Herbert ja auch eingeladen war und wo er wirklich, wirklich gut gespielt hat, gut performt hat und auch den Teams sehr positiv hier aufgefallen ist. Und es gehört natürlich auch das Gesamtkonstrukt. Also natürlich schaue ich mir Videomaterial der Spieler an und mittlerweile, ich meine, zu Beginn habe ich damals einfach irgendwelche YouTube-Videos geguckt und habe mir die Spiele reingezogen. Mittlerweile ist es so, dass du dann auch über das Netzwerk verfügst mit Leuten aus den Staaten, dass du Filmmaterial kriegst, wo du die komplette Vogelperspektive hast, wo du verschiedene Perspektiven hast von wirklich sämtlichen Spielen und eben nicht nur von 3-4 Spielen wie auf YouTube oder Highlights. Du bekommst teilweise von Trainern, natürlich bekomme ich das nicht direkt zugeschickt, aber ich sag mal, bei Kenneth Walker zum Beispiel, macht jetzt mittlerweile in Scouting-Kreisen ein Receiving-Video vom Training, die Runde, wo Mel Tucker ihn einfach mal ein paar Routen hat laufen lassen, ein paar Bälle hat fangen lassen, ne? Damit man das dann eben auch bewerten kann, damit man die Möglichkeit hat und vielleicht diesen Mythos mal brechen kann, der hat ja gar keine Bälle gefangen, der kann das nicht, weil der kann das nicht, ist ja völlig verkehrt. Er hat es halt im Spiel nicht gemacht.
Ist das denn bitte, weil ich wollte gerade sagen, ja, ein anderes Beispiel, Justin Herbert, Torben und ich hatten das im Podcast in der Diskussion, wer der beste Running Back ist, Breece Hall oder Kenneth Walker, und ich dann immer gesagt habe, naja, er hat halt das Problem, dass Michigan State die Running Backs nicht so oft anwirft, ne?
Genau.
Wie witzig. Es hat eben gerade nicht gepasst, das reinzubringen, aber wie lustig, dass du genau das Beispiel ansprichst genau, und wie cool, dass du da Tape hast.
Ja. Das passt ja auch tatsächlich zu Mel Tucker dann aber, der das sieht, der das weiß, okay, ich lasse ihn das nicht machen während des Spiels, aber ich mache das jetzt einfach mal im Training während der Practices, film das und mach den Teams das auch zugänglich, damit der Junge eine Chance hat, damit er dieses Stigma verliert. Und ich meine, was die Medien dann zum Schluss sagen, ist ja Mel Tucker, Kenneth Walker und den Teams letztendlich ja völlig Wumpe. Entscheidend ist ja, dass sie das gesehen haben, dass er das mitbringt. Und das bringt er mit, das kann man sehen.
Gibt es irgendwelche Punkte, wo du besonders drauf achtest? Also wenn du jetzt beispielsweise einen Running Back siehst, wie bewertest du Running Backs? Was ist dir wichtig beispielsweise?
Ja, also bei Running Backs ist sicherlich am wichtigsten Feldübersicht, wie gut macht er Lücken aus, mit dem Ball in der Hand, also Full Speed. Es bringt mir ja nichts, dass er das nur vor dem Snap sieht, sondern dass er auch in voller Bewegung praktisch, also nicht nur sieht, wo die Lücke ist, sondern diese ja auch sehr energisch angehen kann. Dann natürlich die Beweglichkeit, um sich überhaupt von Gegenspielern freizuarbeiten. Dazu gehört ja natürlich nicht nur die Power, die Kraft, sondern dass er sich eben beweglich entweder einem Tackling ausweicht oder ein Tackling dadurch bricht, dass er einfach, ja, was nützt der schwerste Brocken, der einfach geradeaus zielstrebig läuft, ist meistens leichter zu tackeln als der Spieler, der halt noch so eine kleine Wendung mit reinmacht und dadurch so ein bisschen so das Tackling von sich abstreifen lässt, sag ich mal, ne?
100%, Speed spielen.
Ja.
Das ist witzig. Wir bewerten das nämlich auch so. Also es gibt natürlich die Bulldozer, wo man immer sagt, ja krass, die trucken irgendwelche Leute um. Erstens, umtrucken funktioniert in der NFL jetzt nicht wirklich gut.
Nein.
Zweitens, nicht wirklich dauerhaft, weil das ist auch ein hohes Verletzungsrisiko. Wir sind auch immer der Meinung, gute Running Backs sind shifty.
Ja, genau. Als guter Running Back finde ich die Endzone und profiliere mich nicht darüber, dass ich den wie viel Kilo leichteren Corner oder Safety umgenutzt habe.
Ja.
Also.
Und vor allem als guter Running Back, also als guter Running Back bleibe ich vor allem auf dem Bein und versuche, ja, wenn ich jemanden umtrucke, dann liege ich ja trotzdem und damit ist das Play vorbei.
Ganz wichtig ist zum Beispiel das Thema Beinarbeit, auch bei einem Running Back. Oft werden Combine-Werte rangezogen für Quickness und Speed, aber letztendlich bringt die Quickness nur was, wenn ich weiß, wie ich aus einem Richtungswechsel raus beschleunige. Also wenn ich meine Füße so setze, dass ich die Lücke so angreife, dass ich wirklich auch den richtigen Stand habe, dass ich sofort wieder raus beschleunigen kann. Und deswegen sage ich mal, das unterscheidet den Scout, glaube ich, vom Hobby-Draft-Fan. Du guckst dir einfach nicht ein Video von einem Spiel an und beobachtest den Spieler, sondern wenn ein Spieler ein gutes Play gemacht hat oder ein schlechtes Play, dann gehst du mit der Lupe rein und du spielst dieses Play immer und immer wieder ab, um zu gucken, wo hat das dran gelegen, dass der Spieler die und die Yards noch mehr rausgeholt hat oder warum hat er sie liegen lassen, ne? Weil das ist letztendlich das Entscheidende, Game Speed. Und da sind wir sowieso bei dem Thema. Mittlerweile gibt's GPS-Tracking-Daten und solche Dinge. Auch darauf musst du heutzutage Zugriff haben, wenn du das vernünftig bewerten willst. Die Combine-Werte, also der Combine ist eine schöne Medienveranstaltung, da wird viel drumherum gemacht und man lernt viele Talente kennen, aber letztendlich ist es entscheidend, was der Junge so auf dem Platz für einen Speed bringt und nicht, was er im Straightline vor die Yard-Dash macht. Also es gibt wenige Positionen, die überhaupt in die Verlegenheit kommen, in dem Spiel mal 40 Meter geradeaus laufen zu dürfen. Das ist eher nicht die Regel.
Das ist schön, dieses Jordan Davis-Ding. Natürlich ist es krass, dass Jordan Davis als Defense Tackle eine Klasse
Mega.
Vor Yards halt hingelegt hat. Er läuft aber keine 40 Yards auf dem Feld.
In Summe. Über die Saison. Nein.
In Summe, ja. Und ich würde auch sagen, wenn er wirklich mal in die Situation kommt, dass er irgendwie versucht, einen Spieler wieder einzufangen, dann wird ihm auch die gute 40-Yard-Zeit nichts bringen. Wenn der Running Back an ihm vorbei ist, dann wird Jordan Davis diesen in der NFL nicht wieder einholen. Das ist ganz egal, wie schnell er den 40-Yard-Dash gelaufen ist. Das sehe ich nicht.
Ja, absolut.
Also es wäre zumindest richtig heftig.
Ja. Hast du eine Lieblingsposition? Das würde mich ja immer brennend interessieren. So eine Position, wo du sagst, oh, da freue ich mich am meisten drauf, wenn ich die scouten darf.
Das ist natürlich keine Frage. Also die Offensive Tackles, Guards und Center, das ist natürlich meine Leidenschaft. Viele teilen das nicht. Viele sträuben sich immer davor, das Offensive Line Tape zu gucken. Ich bin ein Riesenfan davon. Hab die Position selber gespielt und sehe dort ganz, ganz viele Nuancen und Facetten. Die ich auf anderen Positionen, glaube ich, noch längst nicht sehe. Also da spreche ich mich auch von frei, dass ich irgendwie der Experte bin. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwo bei den Profis schon arbeiten. Das ist nicht der Fall. Also brauche ich mich da jetzt auch nicht größer machen, als ich bin. Aber bei Offensive Line habe ich schon ein gutes Gespür. Und da macht es natürlich auch mehr Spaß, wenn man halt einfach viel mehr sieht dort. Schwierig wird es bei mir tatsächlich bei Quarterbacks. Es geht vielen so, weil einfach so viele weiche Kriterien eine Rolle spielen, die du in dem Videomaterial nicht siehst. Also ich kann noch an Haltung, an wie stellt der Spieler sich ein, das kann ich bei einem Wide Receiver zum Beispiel noch ganz gut sehen, wenn er blockt, wenn er auch im vierten Quarter noch Routen zu Ende läuft, obwohl man schon 30 Punkte zurückliegt, dann kann ich natürlich einem Wide Receiver, was so sein Verhalten, seine mentale Fitness halt angeht, schon bewerten. Aber bei einem Quarterback ist das wahnsinnig schwierig von außen. Und das fällt ja den Teams sogar schwer, die Jungs kennenlernen, die wirklich mit denen face-to-face reden, das zu beurteilen. Wie soll man das von dieser Seite des Atlantiks machen? Also da trennt sich das tatsächlich.
Ist natürlich auch die komplexeste Position in dem Sinne, was sie alles sozusagen auch im Kopf sozusagen mit sich bringen muss. Aber wir können das ja einfach mal durchspielen. Du sagst, Offense Line ist deine Position. Wie würdest du im Vergleich Evan Neal, Ikem Okwonu und Matt Waletzka sehen? Also Evan Neal von Alabama, Ikem Okwonu von NC State und Matt Waletzka von North Dakota.
Waletzko?
Ja, Co. Waletzko. Ich bin nur kurzsichtig, deswegen kann ich meine eigene Word-Datei hier gerade nicht mehr lesen.
Alles klar. Also, zu Neal kann man sicherlich sagen, dass er schon sehr viel zusammenbringt, dass ihm wenn man sich sein Tape anguckt, hat ihm so dieser ständige Wechsel von rechts nach links, ne, das hat ihm nicht geholfen. Ich würde ihn tatsächlich gerne als Right Tackle in der NFL jetzt sehen wollen, weil ich glaube, das ist seine Schokoladenseite. Es gibt Spieler, die können beides. Es gibt Spieler, die können beides lernen. Neal hat gezeigt, dass er sich eigentlich auf der rechten Seite wohler fühlt und ich würde ihm das auch geben. Man sieht einfach von der Athletik und von der Technik, die er hat, dass er von einer Sportakademie kommt, bevor er überhaupt ans College gekommen ist. Also der hat bereits praktisch von Highschool-Tagen an die Sportschulen durchlaufen und das siehst du, wie er nicht nur natürlich veranlagt ist, sondern halt auch wirklich Reichweite erzeugt, krasse Beinarbeit hat, sehr viel Kraft erzeugen kann, dadurch, dass er diese Beinarbeit eben so sauber abspult und auch mit seinen Händen halt ordentlich Kraft erzeugen kann. Also das in allem, wie gesagt, Reichweite ist halt immer so ein Thema. Manche gehen da auf die Armlänge. Ich finde, Reichweite muss ich halt erzeugen, indem ich mich, kann ich natürlich mit langen Armen generieren, aber wenn ich eine gute Beinarbeit habe, wenn ich sehr beweglich bin und eine hohe Quickness habe, dann erziele ich halt auch eine hohe Reichweite in meinem Spiel und darauf kommt es ja letztendlich an. Ike Ekwonu, Wahnsinn, ist ein Big Mauler, ne? So ein richtiger Oldschool Offensive Tackle, der halt richtig physisch abräumen kann. Das damit sicherlich auch Teams verzücken wird, weil er das alleine mitbekommt, ne? Und gleichzeitig ist er aber auch wahnsinnig beweglich. Also man ist, wenn man ihn das erste Mal sieht, sehr überrascht, wie gut er sich eigentlich auf diesen breiten Stelzen bewegen kann und mit seinen breiten Hüften und wie gut er deshalb doch als Pass Protector bereits arbeitet. Und das ist, denke ich, auch seine große Stärke oder die Stärke von Neil und Ekwonu, was sie Spielern, die in späteren Runden sind, voraus haben. Sie haben eben nicht nur das athletische Profil, sondern sie sind halt auch technisch so weit entwickelt, dass du sie vom ersten Tag an in dieser Liga bringen kannst. Der fängt immer mit einem Vokal an, das ist gemein. Ich bin Stotterer, ich kann das immer nicht sagen. Deswegen muss ich jetzt ein stummes H davor setzen. Herr Kwonmu, so, jetzt klappt es nämlich. der war auch früherer Ringer. Auch das sieht man tatsächlich in seinem Tape. Also diese Bärentatzen und diese langen Arme, die er hat, eben auch wirklich funktionell, sauber und sicher einsetzen zu können. Matt Valetsko kriegt jetzt einmal schon ein Downgrade deshalb, weil er nicht auf diesem Level gespielt hat. Das heißt, wir haben hier North Dakota. Das ist ein FCS College. Das ist auch nicht North Dakota State, nicht zu verwechseln mit der Schule, wo Trey Lance gespielt hat, die tatsächlich so der absolute Primus da in dieser Subdivision ist, sondern North Dakota ist dann schon nochmal eine Stufe anders. Bei ihm ist es halt so, dass er einmal darauf zu reduzieren ist, dass er als reiner Zone-Blocker gearbeitet hat, dann eben nicht die Competition hatte und bisher halt immer von seiner hohen Explosivität und seiner Überlegenheit als Top-Athlet halt profitiert hat. Er ist halt so dieser, wenn wir jetzt bei dem Beispiel hier in Deutschland bleiben oder so, er hat halt einfach den Körper gehabt von dem Spieler, der eine Klasse höher hätte spielen müssen. So. Und diesen Vorteil hat er halt für sich ausgenutzt. Das Problem ist nur, diese Spieler neigen häufig dazu, dass sie sich technisch nicht weiterentwickeln, weil sie das halt nicht nötig haben, weil sie im Spiel nicht daran arbeiten müssen. Und dann kommt dazu, an der North Dakota, wie gesagt, nicht die North Dakota State, hast du da noch nicht das Coaching-Staff, was da mit dir daran arbeitet. Sondern die sagen natürlich, hey, Hauptsache du bist der wichtigste Blocker jeden Tag hier auf dem Feld. Und solange du das abrufst, sind wir happy. Was aus deiner Karriere wird, ne, da hat man halt an anderen Schulen, die höher sind, andere Maßstäbe und auch ein anderes Staff. Das ist sein großes Problem. Er kriegt von mir eine Siebtrundenbewertung tatsächlich, sehr, 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 sehr spät, weil er halt in vielen Dingen so roh ist, dass ich mich frage, ob er da überhaupt in den, ja, 3 Jahren, die du vielleicht hast bei den Profis, um Fuß zu fassen in der Liga, ob er das in dieser Zeit überhaupt hinbekommen kann. Das Fundament bildet für mich für einen Offensive Liner oder generell für einen Lineman immer die Beinarbeit. Das ist für mich so, was von unten kommt, darauf lässt sich aufbauen. Und wenn das unten aber schon instabil ist, wenn das nicht sauber und sicher ist, dann, ich meine, wie soll ich an Handtechniken arbeiten, wenn das da unten noch nicht festsitzt? Und das heißt, das ist erstmal das Erste, was er meistern muss. Und das ist tatsächlich dann aber auch schon die größte Herausforderung.
Also ich finde es tatsächlich bei denen total spannend, weil Evan Neal und Ekwonu halt für ihre physischen Grundvoraussetzungen halt auch gelobt werden und auch gesagt werden, das sind richtige Bären. Und die bringen halt sozusagen viel mit, was man den, was man Spielern nicht beibringen kann. Also, und da, deswegen das Beispiel mit Valetsko, der hat längere Arme als beide und größere Hände. Und damit ja dieses physische Potenzial, was man niemandem beibringen kann, weil wenn deine Arme länger sind als jeder andere, dann sozusagen bei richtig technischem Scouting, also oder beim Training, ist es dann einfach so, dass das Potenzial von Valetsko ja riesig ist. Allein weil er halt diese Tools hat, die ich, also weil der Arm ist so lang, wie er lang ist. Da wird man nichts dran schrauben können. Man kann 20 Kilo Muskeln draufpacken, aber sozusagen er wird nicht länger.
Das ist vollkommen richtig, ne? Das ist vollkommen richtig. Das Profil ist auf jeden Fall da, aber es ist eben technisch, sind die Grundlagen so gering vorhanden, dass ich da Probleme mit habe und ich finde eben Neil oder so darauf zu reduzieren, was einige machen, ich weiß. Deshalb wird er scheinbar dort oben gesetzt, ist natürlich problematisch. Also du kannst eigentlich von der Bewertung her sagen, was du in der ersten Runde draften möchtest, ist das athletische Profil, die Competition und die Produktivität. Wenn du all diese drei Sachen zusammen hast, Hutchinson ist ein wunderbares Beispiel dafür, dann willst du so einen Spieler in Runde 1 am besten auch so früh wie möglich draften. Wenn eins von den beiden fehlt, bist du am zweiten Tag und wenn sogar zwei von den beiden Dingen fehlen, bist du am dritten Tag oder bei den Undrafted Free Agents. So. Und da würde ich Neil eben als First-Round-Talent sehen und Valetsko ist eben dieser Spieler, der dann eben das Tag-3-Talent ist.
Aber du hast ja auch gut auf den Punkt gebracht, du kannst ja die athletischen Voraussetzungen haben, aber die Zeit ist begrenzt, um das Potenzial auszuschöpfen.
So, genau,
das kommt ja hinzu. Ja.
Hat man vielleicht als O-Liner doch eher nochmal die Chance, weil es nicht, weil jede, also ich kenne keine NFL-Franchise, die nicht nach guten O-Line, nach guten, günstigen O-Line Ausschau hält, hat man da nicht eher nochmal eine Chance, wenn man die Tools mitbringt? Als zum Beispiel als Running Back oder als Receiver, wo es einfach so viele gibt und viel weniger Positionen, weil ich brauche auf dem Feld, brauche ich prinzipiell erstmal 5 O-Liner, aber es gibt vielleicht 2 Running Backs noch auf dem Feld. Mhm. Eher ein. Das heißt, ich brauche ja sowieso schon viel mehr O-Liner und habe aber eigentlich vom Talent her sozusagen, von der Talentanzahl her, von der bloßen Masse her weniger zur Verfügung. Mhm. Deswegen glaube ich, dass man bei O-Liner diese 3-Jahres-Regel, wenn man das Potenzial mitbringt und halt sich als coachable aufweist, glaube ich, dass man da mehr Zeit hat. Wenn man Tools hat, die man niemandem beibringen kann.
Das Problem ist auf der einen Seite, dass du, also das ist eine Chance, dass es wenig Kaderplätze für Offensive Linemen gibt. Also es gibt die 5 Starter, dann gibt es einen Swing Tackle, einen Swing Guard Center, ne, so eine Mischung. Dann gibt es vielleicht noch einen Rotational, aber dann ist es das auch meist gewesen. Mehr hast du eigentlich nicht mit in deinem 53er Kader. Der Vorteil daraus ist natürlich, du siehst vor allem im Training viele Reps, weil du kannst die Starter halt nicht die ganze Zeit spielen lassen und du kriegst halt immer die Möglichkeit, während du als 4. Running Back auf dem Roster sicherlich auch beim Training einfach mal, ja, vielleicht darfst du 2 Carries machen und ansonsten stehst du dort am Rand und darfst zugucken, weil die Starter und deren Backups halt spielen sollen. Das ist natürlich ein Vorteil, gleichzeitig auch der nächste Vorteil, wenn sich ein Starter verletzt, bist du halt sofort der Next Man up. Das heißt, du hast eine viel höhere Chance, dass du relativ leicht in einem Spiel mal versehentlich an Snaps kommst, sag ich mal, auch wenn das Team das nicht geplant hat. Das heißt, die Chance, dass du entdeckt wirst nachher, beziehungsweise dass ein Trainer merkt, das ist ein Spieler, auf den kann ich mich langfristig ja doch verlassen. Sam Mustafa bei dem Bears Center zum Beispiel ist eigentlich nur aus der Verlegenheit heraus, dass alle verletzt waren, hat er dann irgendwann am Ende der Saison gespielt und die Coaches haben gesagt, das hat er so gut gemacht, mit dem gehen wir nächstes Jahr als Starting Center. Ging zwar nicht auf, aber es war für Sam Mustafa auf jeden Fall eine Gelegenheit, die viele Nummer 6, 7 Wide Receiver zum Beispiel ja gar nicht groß bekommen. Und gleichzeitig ist es dann aber auch so, dass die NFL so schnelllebig ist und jedes Jahr wieder gute Talente von den Colleges kommen und so ein Veteran dann eben auch, sobald er aus dem Rookie-Contract raus ist, halt auch einfach Geld kostet. dass du dann relativ schnell weg bist vom Fenster, wenn du dich halt nicht durchgesetzt hast. Also Kusch zum Beispiel, damals bei Hard Knocks, so ein Center, der halt Backup gewesen ist. Als seine Rookie-Zeit vorbei ist, hat er noch so ein bisschen Journeyman gespielt, hat noch bei 2-3 Teams angeheuert für kurze Zeit. Aber eine Saison später war dann auch Schluss, ne? Und da haben Rookies natürlich, also diese Zeit wird natürlich genutzt, weil das Investment ja da ist für den Spieler, ne?
Wenn wir jetzt zum Beispiel, du hast davon gesprochen, dass man sozusagen auch die Competition bewertet, die man sich ausgestellt hat und dann und natürlich das körperliche Potenzial. Wenn wir uns jetzt beispielsweise Ben Bartsch angucken, der hat D3 gespielt, wurde dann in der 4. Runde von den Jaguars gedraftet und war letztes Jahr unter anderem mal Starting Guard bei den Jaguars, aber D3-Spieler aus der 4. Runde muss man erstmal schaffen. Der ja nur aufgrund, der wurde auf jeden Fall nicht wegen seiner Competition gedraftet, sondern nur aufgrund von körperlichem Potenzial. Und das schon in der 4. Runde.
Tag 3 auf jeden Fall. Und er hat es halt so gut gemacht, dass man ihn relativ früh an Tag 3 gemacht hat. Ja. Gleichzeitig muss man dazu sagen, er hat sich dann quasi die Competition, auch wenn das natürlich nur eine kleine Margin ist, über den Senior Bowl zum Beispiel geholt. Dort hat er dann gezeigt, dass er mit den besten Jungs mithalten kann. Und das hat die Teams dazu veranlasst, ihn höher zu setzen, weil dann eben doch dieser Wert der Competition dann halt da war, ne? Um jetzt bei diesen Grundzügen zu bleiben. Natürlich definiert sich das anders. Das ist jetzt runtergebrochen auf das leichte Maß. Ich habe Ben Bartsch damals tatsächlich auch sehr hoch gehabt. Ich habe ihn in meinen besten 30 Spielern gehabt, tatsächlich in dieser Draftklasse. Und weil man eben gesehen hat, dass er mit dem Besten mithalten kann. Und ich halte ihn auch langfristig weiterhin für einen guten Starting Guard. Zumal er bereits diese Härte mitbringt, dass er sich erstmal von D3 und dann kommst du zu so einem Profiteam und kommst da irgendwo vom Bauernhof gefühlt, ne, und sollst dich dann da durchsetzen, bis du da überhaupt ernst genommen wirst. Da muss ja schon einiges passieren. Also das hat er ja scheinbar geschafft.
Ich finde es total spannend, einfach so unterschiedliche Meinungen auch zu sowas zu hören, wie Spieler bewertet werden und wann gewinnt ein Team für dich den Draft? Also sowohl Tobi und ich sagen halt beispielsweise so, ja, die erste und zweite Runde, die sollten schon sitzen, aber gewinnen tut man das eigentlich in der 4., 5., 6. Runde, wenn man da halt so den nächsten Michael Onwenu von Michigan in der 6. Runde holt und der dann eigentlich Pro Bowl-Kaliber ist.
Genau. Also Runde 1 und 2 möchtest du einfach keine Misses haben. Das ist wichtig, dass du diese Stellen landest. Ich verstehe zwar Teams, die da auf besondere Werte, also dass es halt rohe Spieler sind, die aber sehr athletisch sind, dass man da halt immer wieder drauf setzt, weil man natürlich das Potenzial sehen will und an Nummer 30 in Runde 1 gerne einen Spieler draften möchte, der in 2 Jahren dann eigentlich ein Top-3-Pick wäre. Das verstehe ich. Gleichzeitig bin ich aber so, dass ich sage, naja gut, über die ersten beiden Runden, auch die dritte Runde noch, baust du dir so das Grundgerüst auf. Das sind sichere Starter, die du auch brauchst, weil irgendwo musst du ja auch einen 53er Kader zusammenbasteln. Das kannst du nicht nur über die Free Agency. Und das müssen Leute sein, die Picks müssen einfach sitzen. Und an Tag 3 draftest du das Potenzial, dann ist so ein Ben Bartsch ein richtig toller Spieler, den du dann an der Stelle draftest. Und je mehr Starter du aus diesen Runden rauskitzelst, desto mehr gewinnst du natürlich. Das müssen keine besonderen Granaten sein, die dann am Ende zum Schluss 1500 Yards Receiver sind oder so. Aber wenn du natürlich in Runde 6 noch einen Wide Receiver kriegst, der dann langfristig dann in Nummer 2 ist, dann ist das natürlich schön.
Wir können ja einfach mal weitermachen. Es gibt in dieser Edge-Klasse zwar keine outstanding Quarterbacks, aber die Edge-Klasse ist natürlich echt interessant. Wen bewertest du am höchsten? Aiden Hutchinson, Thibodeau oder Trevon Walker? Oder gefällt dir dann doch eher ein Kalaftis?
Oder Jermaine Johnson auch.
Oder Jermaine Johnson.
Der zum Beispiel klettert gerade hoch.
Ja. Zumindest mein Gefühl.
Ja, definitiv.
Ja, es gibt, es, es gibt Gerüchte, die ja, dafür sorgen, dass er gerade hochgeht. Scheinbar sind die Jets sehr an ihm dran und die Jets haben 2 First-Round-Picks an 5 und 10. Also wenn sie Jermaine Johnson haben möchten und da sehr interessiert dran sind, dann wird er wohl sehr hoch auf den Board sein. Also, ne? Dadurch klettert er natürlich hoch. Also es sind alles First-Round-Talente, die ihr gerade genannt habt, in meinen Augen. Und Hutchinson sticht in dem Moment raus, weil er einfach auch Übermaße produziert hat, weil er ein absoluter Leader ist. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar keine Frage, wer ihn da auf dem Feld sieht, wie sehr er Führungsspieler bei den Michigan Wolverines sind, die eben auch zum ersten Mal seit Jahren in die Playoffs gekommen sind, die auch ein Coaching-Staff haben, was solche Leader braucht, was auch dadurch lebt, dass ein gewisser Spirit durchs Team geht. Und Hutchinson hat das auf jeden Fall erfüllt. Und das nicht nur über ein Jahr, sondern über mehrere Jahre. War zwischendurch mal verletzt, aber er hat praktisch in seiner Freshman-Zeit und auch dann jetzt in seinem letzten Jahr sehr, sehr stark gespielt. Meine 2 wäre Thibodeau, der wiederum das Ganze eben nie konstant gezeigt hat. Also bei ihm ist es so, dass du Flashes, sagt man. Du siehst halt immer wieder Highlights, ganz besondere Momente, wo du denkst, boah, hat der ein Potenzial, das ist Wahnsinn, ne? Also mal sieht er aus wie Khalil Mack, unstoppable, du kriegst ihn nicht gebändigt, keine Chance. Und dann gibt's Momente, da taucht er komplett ab. Und es gibt zumindest Aussagen, auch wenn das natürlich eine Kritik ist, die von dieser Stelle hier weit hergeholt ist, aber es gibt Aussagen von gegnerischen Trainern der Ducks, die gesagt haben, wenn du Thibodeau stoppen willst, musst du ihn nur im ersten Quarter stoppen. Dann hat er keine Lust mehr. Das ist die Aussage, die gibt es. So. Und das ist natürlich etwas, das hängt ihm natürlich jetzt nach. Also das fragen sich natürlich Teams. Wie gesagt, ich kann das von dieser Seite nicht beurteilen. Wir müssen das also so auch mit diesem Kommentar stehen lassen, dass wir es nicht genau wissen. Aber zumindest steht dieses Wort ja im Raum. Ich bin ein Riesenfan von George Kalafdis. Er ist ein Edge-Defender, 4-3-End, der super Körpermaße mitbringt, der, glaube ich, dadurch, dass er auch in Griechenland aufgewachsen ist, einfach noch viel zu lernen hat. Auch er ist dieser Spieler, der öfter Flashes zeigt und noch nicht so dieses komplett konstante Spiel zusammenbringt. Bei ihm hat man aber eher den Eindruck, dass es damit zusammenhängt, dass er einfach auch noch nicht das Nötige, also das Werkzeug ist da, aber ich glaube, George weiß noch nicht, wann er welchen Schlüssel benutzen muss. Das ist MMA-Kämpfer, so,
ne? Also der macht auch MMA. Also der kämpft MMA, ja. Ja, der kann sich auch da sozusagen viel mit Handfights aus.
Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Hoffentlich nicht mit Holding. Ich denke auch. Hoffentlich nicht mit Holding. Nee, und ich denke halt, er hat die nötigen Werkzeuge hat er. Er hat einen riesen Werkzeugkoffer dabei, aber er weiß halt noch nicht, wann das sinnvoll ist, mal einfach nur einen kleinen Schraubenschlüssel zu nehmen statt die große Rohrzange. Das ist so das, glaube ich, was er noch vermittelt bekommen muss, wo man mit ihm aber sicherlich dran arbeiten kann. Also das ist, wenn alles da ist, denke ich mir, hey, das ist doch nur wirklich was ich mit Tape Studies und mit guten individuellen, mit guten Trainern auch während der Offseason sind die Jungs ja bei irgendwelchen Personal Coaches. Daran lässt sich doch arbeiten. Also das ist nichts, wo ich jetzt denke, da mache ich mir Sorgen. Sollte deshalb auch nicht der Name sein, den man jetzt so vergisst in dieser Runde, weil man sich die ganze Zeit nur darüber unterhält, ob Hutchinson jetzt tatsächlich die 1 sein sollte oder Thibodeau doch diese Schwierigkeiten hat neben dem Feld. George Kalafdis wird, denke ich, auch bei den Teams das Ansehen haben. Also wird da nicht zu spät gedraftet werden. Da werden sich einige in den Medien noch eher wundern. Trevon Walker ist ein Spieler, der natürlich jetzt gerade richtig die Boards hochgeht. Ich muss an der Stelle Lorenz Leinweber loben. Der hat tatsächlich letzten Sommer, ist ein guter Scouting-Kollege von mir, der letzten Sommer bereits geschrieben, was er von diesem Spieler hält. Und erst allmählich sind dann auch US-Leute auf diesen Zug aufgesprungen. Also da war tatsächlich auch mal jemand in Deutschland, der einen Spieler als erstes quasi entdeckt hat, ja nicht, aber der gesehen hat, dass dieser Spieler das Potenzial hat, wirklich da ganz vorne in diese Runde reinzuschießen. Das Problem ist nur, dass Georgia ihn einfach nicht so eingesetzt hat, wie man sich das dann wünschen würde. Das heißt, das Tape stimmt einfach nicht mit dem zusammen, was er zeigen könnte, auch wenn er wahnsinnig athletisch ist. Und da einen Top-3-Pick draufzusetzen, wenn die Konkurrenz da ist, wenn sie nicht da wäre, okay, aber wenn die Konkurrenz da ist, finde ich mutig, finde ich sehr mutig. Gleichzeitig hast du dann natürlich aber die Möglichkeit, wenn du Trayvon Walker rund um die 10 kriegst, kannst du am Ende vielleicht den besten Spieler der Draftklasse draften, weil man ihn einfach noch nicht richtig genutzt hat, aber er eigentlich das Potenzial hat. Wir werden sehen, was die Teams mit ihm machen. Jamon Johnson war für mich auch ein Spieler, der mir vor allem beim Senior Bowl also da nochmal einen Sprung nach vorn gemacht hat. Und dann hast du sein Tape von Florida State Zeiten einfach auch nochmal ganz anders gesehen. Wie dominant er halt einfach spielen kann. Also er hat sicherlich nicht die besonderen athletischen Fähigkeiten, um ganz tief so eine Offensive Line zu umkurven, aber er ist einfach sehr dominant. Jamon Johnson ist einfach bei jedem Snap präsent und das ist natürlich auch eine Qualität.
Ja, sehr cool. Eine Frage, die mir gerade, weil wir gerade bei Edge Rushern sind. So.
Ja.
Du brauchst eine Number One Corner und du brauchst einen Edge Rusher. Beides in der modernen NFL Premium Position in der Defense. Du hast Pick 8. Welchen nimmst du? Oder Pick 6, egal. Du hast die Chance, deinen Number One Corner, den du auf dem Board hast, zu kriegen, oder deinen Number One Edge Rusher auf deinem Board. Edge oder Corner?
Hängt davon ab, was meine 2 im Team ist, aber wenn beide gleich gut sind, nehme ich den Edge.
Ich muss ja sagen, auch als DB, ich bin ja dabei.
Aber es kommt halt drauf an, wer bereits die 2 ist, ne? Also wenn ich da einen starken Mann habe, dann nehme ich natürlich den Cornerback. Nehme ich jetzt die Baltimore Ravens zum Beispiel. Die sollten den Cornerback nehmen.
Okay.
Ja gut, aber da funktioniert das ganze Defense-Scheme natürlich auch anders. Also wenn man viel mit Blitzen arbeiten und gar nicht die dominanten Pass-Rusher braucht, dann und mehr Man-Coverage von meinen Cornerbacks verlange und damit halt dieses Elite-Potenzial brauche, dann brauche ich ja aber nicht dieses Elite-Pass-Rush-Potenzial, der durchgehend das One-on-One schlägt. Sondern dann reicht halt das, was reichen halt gute Blitzer und ein gutes, fittes Scheme, was ich den Druck über das Scheme erzeuge und nicht über die individuelle Qualität des Edge-Defenders.
Definitiv. Und eine zweite spannende Entwicklung, die man momentan bei den Profis sieht, ist, dass du so rotierst bei den Pass-Rushern oder vielmehr bei den Defensive Ends, dass du guckst, dass du so eine Line hast, die praktisch so dafür sorgt, dass die Stabilität da ist. Und dann hast du so die Spieler, die so richtig voll auf die Attacke setzen. Also du hast halt die kontrollierenden Spieler, die natürlich vor allem bei den frühen Downs draufkommen, aber das ist mittlerweile gar nicht mehr so klassisch. Viele D-Line-Coaches bzw. Defensive-Coordinator setzen halt auch einfach mal so, okay, jetzt will ich mal richtig Druck machen, jetzt hole ich mir die krassen Athleten, die aber fast kein Containment haben, weil mir das jetzt einfach gerade mal egal ist, die sollen einfach diesen Quarterback mal richtig jagen und dann werden die wieder runtergenommen und man spielt wieder sehr basiert darauf, dass man die Lücken zuhält, dass man lieber mal eher den Druck weglässt, ne? Mehr und mehr covered, das ist natürlich auch nochmal eine spannende Entwicklung, die dieses Jahr im Draft auch nochmal eine Rolle spielen kann. Weil wenn du den Spieler bereits hast, der gut attackiert, dann ist Jamon Johnson natürlich zum Beispiel eine sehr, sehr gute Wahl.
Absolut. Also und das muss man sozusagen, deswegen bewerten ja Teams Spiele auch unterschiedlich hoch und tief, weil sie manchmal mit dem Spielertypen auch wenig anfangen können. Ich glaube gerade diese Draft, die jetzt nicht dieses klare Number-One-Talent hat, wird das dieses Jahr wahrscheinlich auch noch zeigen. Beispielsweise bei den Receivern. Wen schätzt du da am höchsten ein, wo es ja keine, also in der öffentlichen Wahrnehmung, keinen klaren Chase gibt oder keinen klaren Judy oder Lamb oder klein, also weil auch Justin Jefferson hatte man damals nicht so hoch.
Also wenn ich weggehe von Scheme, was ich ja tue, wenn ich mein Ranking mache, ich habe kein fiktives Team, für das ich mein Ranking mache, dann ist es Drake London, weil Drake London einfach diese Mischung aus Physis, Speed, Separation, er kann sich von Gegenspielern lösen, macht an der Seitenlinie starke Catches, er ist nicht der beste Roadrunner dieser Draft-Klasse, aber er ist gut, er ist wirklich gut. Und deshalb ist Drake London für mich die Eins. Aber, was halt gesagt wurde, wenn Teams Roadrunning bevorzugen, viel im Kurzpassspiel spielen, wenig die Seitenlinie attackieren, weil sie da vielleicht auch gar nicht den richtigen Quarterback für haben, dann ist ein Garrett Wilson wahrscheinlich die bessere Wahl. Und in einem vertikalen System Jameson Williams, wenn er fit ist.
Ja, was er wahrscheinlich ist. Also, aber du sagst auch, da muss man halt auch schon wieder gucken. Einfach rein vom Talent oder vom Receiver her, Drake London. Warum Drake London? Warum ist er besser als Christian Watson oder Justin Ross?
Wir sind natürlich wieder beim Thema Competition und Produktivität. Das ist etwas, was Drake London halt gezeigt hat. Christian Watson hat beim Senior Bowl bewiesen, dass er mit dem Besten mithalten kann. Das gibt ihm auf jeden Fall einen Push. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, was ich sehe, sehe ich zwar von den Fähigkeiten her vergleichbare Spieler, aber am Ende werden Teams ihn schlechter bewerten, weil er diesen Wettbewerb nicht hat, weil er seltener in Pressman gegen wirklich kompetente Cornerbacks gespielt hat, weniger Erfahrungen dort gesammelt hat. Das heißt nicht, dass Christian Watson nicht am Ende beim richtigen Team der bessere Receiver sein kann. Aber momentan, wenn du, das ist ja nun mal auch der Jetzt-Zustand, du guckst zwar nach Potenzial und wie gut kann ein Spieler werden, aber wenn ich beide Spieler isoliert nebeneinander halte und kein Schema habe, in dem ich die beiden einsetze, dann ist Drake London für mich die sicherere Wahl. Und damit dann natürlich auch, wenn ich beide Spieler vom Potenzial her ungefähr gleichwertig einschätze, der bessere Spieler.
Gibt es Positionen, wo du sagst, egal wie gut der Spieler ist, diese Position würde ich nicht in den Top 10 draften? Also zum Beispiel jetzt Safety, Kyle Hamilton, überragender Spieler vielleicht, wenn wir nur den Spieler an sich nehmen, der beste Spieler im Draft. Kann man zumindest, denke ich, einen Case für finden. Frage, drafte ich einen Safety in den Top 10? Also zum Beispiel, wir, Torben und ich hatten ihn auf 2 für die Detroit Lions. Und bei Abstimmungen hat er nicht so die Lobby gehabt, scheinbar, wie wir beide das fanden. Man muss jetzt natürlich sagen, ich finde, ein Safety wird immer wichtiger. Es werden immer mehr Hybride. Es sind keine klassischen, Kyle Hamilton ist ja kein klassischer Safety. Ist ja kein Single-High-Safety oder Box-Safety. Den kannst du nicht auf eine Rolle limitieren. Den kannst du ja alles machen lassen. Den kannst du ja sogar den Outside in Man spielen lassen. Ne? Aber gibt es Positionen, wo du sagst, ja okay, egal wie gut der Spieler ist, nicht vor Pick 10, nicht vor Pick 20 oder wie auch immer. Running Backs.
Ja. Hamilton gewinnt natürlich wahnsinnig an Wert, wenn er in einem System landet, wo er sehr vielseitig auch eingesetzt wird. Wenn der nachher wirklich irgendwo Single High spielt, so wie Jabril Peppers zu der ersten Zeit bei den Cleveland Browns, so dann ist der Wert natürlich auch überhaupt nicht da, einen Spieler so früh zu draften. Grundsätzlich sage ich, Blue-Chip-Talent, also Talente wie Mac, Donald, Julio Jones während seiner Prime. Das sind Spieler, die nehme ich. Und das ist mir auch ganz egal, auf welcher Position die spielen und welchen Value die haben. Das sind Spieler, die bekomme ich sonst nicht. Also, dass ein Khalil Mack getradet wird, das ist ja der Wahnsinn. Das passiert doch normalerweise nicht. Solche Spieler kommen nie wieder auf den Markt, wenn ich solche besonderen Talente habe. Und auch auf Running Back muss ich die holen. Allerdings muss man natürlich Abstriche machen, habe ich diesen Spieler tatsächlich. Und es muss halt schon ein sehr, sehr seltenes Talent auf der Position sein. Und wenn ich jetzt gucke, wir haben mal eine Draftklasse gehabt mit Dalvin Cook, Christian McCaffrey und Leonard Fournette. So. Und das sind alles an sich Blue-Chip-Talente gewesen. Das sind sehr, sehr besondere Running Backs gewesen. Allerdings werten die sich in dem Moment ja schon wieder ab, wo ich 3 davon habe. Oder nehmen wir Fournette mal ein Stück weit raus, den ich damals auch ein kleines bisschen schlechter bewertet hatte. Dalvin Cook und Christian McCaffrey. Ich habe beide im Draft dabei. Ja, dann muss ich dafür keinen Top-10-Pick ausgeben, weil ich natürlich auch noch abwarten kann. Dann bin ich auch bereit, das auszugeben, weil auch ein Spieler wie Dalvin Cook, den kriegst du so schnell nicht wieder.
Aber hat die Position denn in der NFL einen Wert, der ein First-Round-Talent sozusagen rechtfertigt? Weil wenn ich, ob ich jetzt einen Dalvin Cook laufen lasse oder seinen Backup Mattison, die haben ähnliche Stats letztes Jahr gebracht.
Das hat im Endeffekt nur einen Wert für mich, und die Frage muss ich mir stellen, wenn ich einen Erstrunden-Pick und gerade einen frühen ausgeben will, dann mache ich das, weil ich einen Spieler die nächsten 10, 15 Jahre bei mir spielen lassen will. So, da haben wir natürlich beim Running Back schon wieder ein Downgrade, weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering, selbst wenn ein Spieler wie Dalvin Cook einschlägt oder wie Derrick Henry, dass er das am Ende tatsächlich machen wird. Also das sind Dinge, die sich Teams fragen müssen, und das bewertet ja letztendlich auch die Position schlechter, dass ein Running Back wie Dalvin Cook eben doch häufiger mal ausfällt, häufiger mal fehlt, nicht spielen kann, und dass ich mir eben auch so überlege, wenn der Junge 29, 30 Jahre alt ist, will ich ihn dann noch im Kader haben, und bringt er mir tatsächlich mit 32 immer noch die Produktivität, die mir dieses First-Round-Talent rechtfertigt. Deswegen ist zum Beispiel ein Top-10-Pick in die Trenches zu investieren eigentlich nie verkehrt, weil der Value der Position mag vielleicht der Value von einem Defensive Tackle mag geringer sein als der von einem Edge Defender oder von einem Cornerback. Aber wenn ich einen D-Liner in den Top 10 drafte und der Junge startet bei mir die nächsten 12 bis 15 Jahre und das auf einem Niveau, dass ich den auch gerne gut bezahle, wie Tavea zum Beispiel, so, dann habe ich ja nichts verkehrt gemacht. Warum, also da weine ich ja keinem Spieler hinterher, den ich jetzt an dieser Stelle nicht bekommen habe.
Wie glaubst du, es gibt ja aus Blindzeit die Regel, man bezahlt den Quarterback, dann den Left Tackle. Jetzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahr hat man gemerkt, dass gerade die, und auf Defense-Seite gibt es natürlich den Edge-Defender und den Cornerback, die noch gut bezahlt werden. Im letzten Jahr hat man dann gemerkt, ist Left Tackle wirklich noch die zweitbeste Position, oder ist der Ex-Receiver, der Standout-Right-Receiver mittlerweile genauso wichtig wie der größte Verteidiger oder beste Verteidiger des Quarterbacks?
Also du brauchst eine gute Offensive Line, du brauchst aber nicht die beste Offensive Line. Aber wenn du den besten Receiver hast, hilft dir das natürlich schon. Sagen wir so. Also so kann man die Frage, glaube ich, gut beantworten.
Das ist sozusagen die Bengals-Season zusammengefasst gerade.
Ja, genau, so.
Ja, fast. Also eine gute Offensive Line solltest du halt schon haben. Und das ist dann am Ende halt
doch schon noch gesehen. Es reicht ja sogar mit einer Trashing scheinbar in den Super Bowl zu kommen.
Ja, das ist Ausnahme.
Deswegen haben wir die Bengals ja beispielsweise gelobt, weil sie jetzt halt, sie haben keine splashy Free Agency Signings gemacht, sondern sie haben halt wirklich gute Leute geholt, und sie werden jetzt diese O-Line zum Minimum auf ein durchschnittliches Level ziehen, und sie wird nicht mehr Trash sein.
Genau. Genau, das haben sie mit den Signings beinahe schon geschafft. Ich glaube, ein Spieler, wenn ich es richtig habe, ein Guard, fehlt, glaube ich, noch, damit sie da keine Lücken mehr haben, damit sie solide sind. Das sollte im Draft machbar sein. Oder sogar noch über die Free Agency im Nachgang, weil einige Veterans werden dann ja auch immer noch mal gecuttet oder ein bisschen später gesigned. Da kann man, denke ich, noch mal aktiv werden. Und gerade die Contender haben da natürlich auch immer eine gute Chance, so einen Spieler dann noch zu landen, weil so ein Veteran geht natürlich gerne und blockt für Joe Burrow. Da hat er ja eine Chance, auf seine alten Tage nochmal einen Titel zu gewinnen. Das macht er natürlich nicht für Jacksonville, ne?
Ja, also du sagst ganz klar.
Außer Jacksonville gibt so viel Geld aus, wie sie es tun.
Ja, dann ist das was anderes, ja. Irgendwann lässt man sich auch bezahlen, ja.
Du sagst also ganz klar, Right Receiver deutlich im Wert gestiegen, auch gerade, auch sogar im Vergleich zu Offensive Linern oder Tackles in dem Fall. Wir müssen ja immer sehen, Tackles werden gut bezahlt, Guards nicht unbedingt.
Also du merkst es ja auch, dass du mittlerweile viele Quarterbacks in der NFL hast, die nicht mehr diese klassischen Pocket-Passer sind, die aufrecht in der Pocket stehen, die selbstbewusst in der Pocket klettern und dann die Bälle verteilen, sondern Quarterbacks, die auch sehr darauf angewiesen sind, dass Receiver sich einfach von ihren Spielern lösen. Weil wenn ich nach draußen wegscramble, Mahomes, sehr gutes Beispiel dafür, dann kann ich natürlich einen Ball nicht mehr auf den Pfennig werfen. Also das funktioniert nicht. Das ist einfach so real, das zu schaffen. Das kriegt der Mann mal hin. Aber in der Regel ist ein Pat Mahomes darauf angewiesen, dass seine Wide Receiver in der Lage sind, sich von ihren Spielern zu lösen, damit er sie anwerfen kann. Früher mal einen Peyton Manning oder so, der konnte Spieler dadurch, dass er halt Fels so in der Pocket stand, konnte er diese Spieler auch wirklich so anwerfen, dass nur sie den Ball kriegen konnten, selbst wenn sie wirklich Mann an Mann standen. Und das machen Quarterbacks heute in der Regel nicht mehr. Und dementsprechend ist die Position nochmal wichtiger geworden, weil ich sag mal, Chase Claypool löst sich vielleicht nicht unbedingt vom Gegenspieler, hat damit mit modernen Quarterbacks dann eher Probleme. Ein anderer Receiver, der sehr schnell und spritzig ist, à la Jamar Chase oder Justin Jefferson, der hilft natürlich auch einem Kirk Cousins dann plötzlich, weil er sich eben regelmäßig freiläuft.
Hast du schon Sleeper im Draft, wo du sagst, okay, die habe ich deutlich höher als der Konsens, die werden vielleicht nicht in der ersten Runde gepickt, aber die mag ich und ich halte so viel von denen, dass ich glaube, wenn man die in der zweiten, dritten, vierten Runde kriegt, dann hat man richtig viel Value für den jeweiligen Pick gekriegt.
Ja, aber Running Backs wollen wir ja nicht sprechen.
Da bin ich großer, wie heißt er, Ty Chandler, ja, das ist eigentlich der,
wo ich sage. Unter anderem, also
finde ich schon gut, muss ich sagen.
Bei den Running Backs hätte ich einen, der eigentlich höher müsste, wenn er konstanter spielen würde, das ist CJ Verdell von den Oregon Ducks, der einfach immer wieder Highlights gesetzt hat, wo er den besten Defenses des Landes, also sogar den Buckeyes, den Ohio State Buckeyes, einfach nach außen komplett davonläuft und du denkst so, wer soll diesen Mann stoppen? Das ist so J.K. Dobbins Playstyle ist das. Und wenn der das konstant zeigt, dann wird er diesem Draftpick, den er bekommt, weil er wird definitiv an Tag 3 gedraftet und auch später erst, wird er mehr als gerecht werden. Bei den Wide Receivern bin ich ein großer Fan von Alec Pierce, Cincinnati, der meiner Meinung nach nicht hinter die größeren Namen, die wir gerade genannt haben, zurückfallen sollte. Der hat noch an der Highschool und auch bis in College-Zeiten rein hat er auch noch Volleyball gespielt und war Dreispringer. Und jeder kann sich vorstellen, wenn du das auf beinahe nationalem Niveau gezeigt hast, also im Dreispringen zum Beispiel wirklich, hätte der bei den Trials mitmachen können, da musst du schon verdammt athletisch sein und verdammt sprungkräftig sein und gute Koordination haben und sehr gutes Timing in dem, was du machst, haben. Ne? Also das sind alles Sportarten, die ihm natürlich auf extremste Weise helfen in seiner Ausübung als Wide Receiver. Und das hat man dann beim Combine auch nochmal gesehen. Da hat er es nochmal bestätigt, wie krass athletisch er eigentlich ist. Und wenn sein Quarterback nicht Desmond Ridder wäre, der doch ein gewisses Streuverhalten in seinen Würfen hat, woran er sich auch nur schwer verbessern kann, dann wäre Pierce sicherlich ein Name, den wir nochmal höher setzen würden. Der wäre, also wenn der am Ende bei den Bears landet zum Beispiel, hätte ich gar nichts dagegen.
Das ist immer ein gutes Zertifikat, so mache ich das auch. Wenn ich einen Spieler gerne bei den Patriots sehe, dann denke ich mir immer so, den würde ich gerne bei den Patriots sehen, also muss er gut sein.
Ja, dann wird ein Spieler gleich ein bisschen besser bewertet, ne? Ja. Ich glaube, bei den Offensive Tackles bin ich ein großer Fan von Kellen Deesch von der Arizona State. Ich finde, dass er reif daherkommt.
Genau, der ist schon sehr ready. Ne? Den haben wir tatsächlich so in der dritten Runde, glaube ich, projected oder so.
Genau. Und momentan ist es aber so, dass er doch eher hinter anderen Namen, die roher sind, zurückfällt. Ich würde tatsächlich Kellen Deesch an Tag 2 nehmen und sagen, Da machst du nichts verkehrt mit. Gerade wenn wir so argumentieren, dass wir sagen, du brauchst eine gute Offensive Line, du brauchst keine Weltklasse-Line. Ne? Vor allem, weil er zu Anfang auch wirklich erstmal Swing-Tackle spielen kann, weil er beide Seiten schon gespielt hat und damit auf jeden Fall sich einen Kaderplatz verdient. Auch wenn er vielleicht nicht dein Day-One-Starter ist, hat er halt wirklich vieles dabei, was ihn dazu befähigt, dann weiterzukommen. Zion Johnson als Guard ist natürlich mittlerweile kein großer Name, also kein kleiner Name mehr. Den haben mittlerweile so viele auf dem Zettel, dass der keine besondere Erwähnung mehr benötigt, glaube ich. Ich bin bei den Edge-Defendern, bin ich ein großer Fan von Cam Thomas, San Diego State. Wer sich Cam Thomas ansieht, wird eine ähnlich pure Dominanz wie bei Jamin Johnson erleben. Bisschen so der Tweener, du weißt nicht genau, welche Technik du mit ihm spielen möchtest, weil er dann doch nochmal ein bisschen wuchtiger daherkommt, sag ich mal, ne? Und auch öfter eben so an der Line rotiert wurde, verschiedene Rollen gespielt hat. Aber der Junge hat so eine krasse Penetration auf die Offensive Line, das ist, ich weiß gar nicht, ich kann das mal eben kurz raussuchen. Dann kann ich leider mal eben sagen, wie oft der es gibt nämlich eine ganz, nicht, ganz bemerkenswerte.
Tom, ich habe den auch mit einem Team in der dritten Runde, habe ich den gegeben. Also der ging bei mir auch in der dritten Runde, aber ich weiß nicht mehr bei wem. Ah, egal.
Er hat letzte Saison 20,5 Tackles for Loss gemacht in 14 Spielen.
Das kann man erstmal machen. So.
Das kann man erstmal machen. Wenn man dann noch, wenn man da 10,5 Sacks noch dazu macht, dann ist das nochmal eine Nummer. Also die Zahlen sind einfach sehr überragend. Und du hast teilweise ist der Junge, weil der hat an der San Diego State gespielt und er hatte halt nicht die Mitspieler. Seine Defense ist eher unterdurchschnittlich gewesen. Die haben ihn teilweise getrippelt. Die haben ihn nicht nur gedoppelt und er hat sich da trotzdem nicht von abbringen lassen, irgendwelche Leute im Backfield zu stoppen. Also das ist eine Waffe, glaube ich. Und mich wundert, dass über den bisher so wenig geredet wird.
Vielleicht ist er nicht nett. Also vielleicht personal issues.
Ja, wer weiß, genau. Das kann natürlich sein. Das kann ich bestreiten. Bei den Linebackern.
Du hast auf jeden Fall ganz kurz nochmal einen wichtigen Punkt genannt, was viele wahrscheinlich vergessen, dass du den Kontext auch siehst. Also wie sind deine Mitspieler? Ne? Also das ist etwas, was, glaube ich, zu wenig berücksichtigt wird. Weil wenn der, also ich meine, ein Georgia Defensive Lineman, der kann sich voll auf seinen einen O-Liner konzentrieren, weil die anderen sind alle auch beschäftigt mit den anderen Georgia Defense Spielern, ne? Linebacker von Georgia, wie bewerte ich ihn, wenn die Gaps immer offen sind, weil Jordan Davis und Wyatt da in der Mitte stehen, ne? Also,
das stimmt allerdings,
wichtiger Punkt, ne? In welchem Kontext spielt er überhaupt?
Also es gibt tatsächlich seltene Momente, wo Nakobe Dean seine Technik zeigen konnte, wie er sich von Vorblockern löst, weil das selten vorkam.
Ja, man muss ja auch zum Beispiel, aber so ein Sam Howell beispielsweise, der hat auch definitiv auch jetzt an den Umständen gelitten.
Ja.
So, ja. Also einfach, weil er schlechtere Umstände hatte, schlechtere Receiver hatte, eine schlechtere O-Line vor sich hatte.
Ich glaube, er ist auch derjenige bei den Quarterbacks, den ich, Sleeper ist ja schnell dahergesagt, oder so ein Spieler, der seit 2-3 Jahren auf den Radarschieben der Teams ist. Selbst was wir an Sleepers behandeln, ein Sleeper ist letztendlich ein Spieler, wo sich selbst die NFL-Teams, wo sich selbst 29 von 32 Teams die Augen reiben, wenn dieser Spieler plötzlich in Runde 5 oder 6 gedraftet wird. Das ist ein Sleeper-Pick. Das ist natürlich daher die falsche Rede. Aber Sam Howell ist ein Spieler, wenn sich am Ende herausstellt, dass der wirklich so sehr unter dieser Voraussetzung, dass so viele Starter bei ihm fehlten dieses Jahr, gelitten hat, dann kann das echt die Überraschung werden. Der Stil, wenn man so will, im Draft, wenn er dann in Runde 2 landet und am Ende derjenige ist, der tatsächlich das zeigt, was man ja im Sommer tatsächlich noch bei der Bewertung von ihm gesehen haben wollte, weil da war Sam Howell der beste Quarterback dieses Jahrgangs. Bei den Linebackern hätte ich jetzt Leo Chenal von Wisconsin. Ganz schöner Brocken, wirkt eher wie ein Oldschool-Linebacker. Deswegen ist er, glaube ich, auch von den Körpermaßen irgendwie schon bei einigen Teams so, mit dem beschäftigen wir uns gar nicht näher. Der ist viel schwerer als das, was wir mittlerweile an einem modernen Linebacker sehen wollen. Aber der bewegt sich verdammt gut. Also der kann covern, der hat in einem sehr überragenden Linebacking-Core dominiert auch nochmal, sticht dort heraus. Und den sollte man, glaube ich, auch früher auf der Rechnung haben, als viele Media-Leute, sag ich mal, den haben. Erzähl, frag. Ich bin im Redefluss.
Das interessiert mich, wie du die Linebacker-Class bewertest, weil ich finde, die ist ganz schön tief. Also ich finde, das ist eine der tieferen Klassen. Oder wie siehst du das?
Ja, tatsächlich. Also ich kann auch noch Spielern wie Brian Asamoah, Troy Anderson, Darian Beavers, Jojo Doman, Channing Tindall, würde ich noch was abgewinnen. Und das, die Spieler können ja nicht alle irgendwo an Tag 2 gedraftet werden. Also
Brandon Smith.
Brandon Smith, ja.
So,
ja.
Das ist der Typ.
Ich dachte, dein Typ ist Chad Muma.
Ja, Chad Muma ist meine 3 auf dem Board tatsächlich, bei den Linebackern. Also Wyoming Linebacker sind, glaube ich, kein Geheimnis mehr in der NFL mittlerweile.
Logan Wilson.
Das sollte mittlerweile den meisten bekannt sein, dass das eine gute Kaderschmiede für Linebacker ist. Und das ist, glaube ich, einfach, dann braucht man den auch nicht mehr downgraden, weil er von einer kleineren Schule kommt, weil er einfach bei Wyoming spielt. Und normalerweise scoute ich jetzt nicht das Helm-Logo, davon versuche ich mich auch abzuhalten. Aber wenn du von der Small School kommst, die aber bekannt für bestimmte Produkte ist, für bestimmte Positionsgruppen, dann weißt du, da sitzen gute Coaches, die einen Fokus darauf legen. Die Spieler haben sich schnell bei den Profis durchgesetzt. Und wenn dann halt der Rest stimmt, dann sage ich mir, okay, dann gebe ich ihm aber keine Abwertung dafür, dass er nicht die Competition hatte. Oder nur eine geringe, schwächere Wertung dafür. Ja. Ja, bei den Cornerbacks ist sicherlich noch interessant. Ich bin, auch wenn das kein Steal-Pick ist, weil er würde in Runde 1 gehen, ich bin ein Riesenfan von Trent McDuffie.
Ja, auch.
Defensive Coach praktisch, also der könnte eigentlich auch direkt auf die Bank wechseln, wenn er möchte. So spielintelligent ist der und so vorausschauend spielt der. Bin ich wirklich ein riesen Fan von. Ich mag Tarik Castro-Fields, glaube ich, mehr als andere. Auch das ist ein Cornerback, der für mich einfach nur gerade herabbewertet wird, weil er nicht so variabel einsetzbar ist wie andere. Aber am zweiten Tag guckst du auch nicht mehr danach, dass du einen Cornerback dass der ganz viele verschiedene Schemes spielen soll, weil letztendlich, ja, was willst du von dem haben? Und wenn er das kann, dann nimmst du den. Und das kannst du mit ihm auf jeden Fall haben. Deswegen musst du ihn an Tag 2 eigentlich auch relativ zeitig auf der Rechnung haben. Ich habe nichts dagegen, wenn er weiter fällt, damit er dann der nächste Pick der Bears sein kann. Also das wäre tatsächlich ein Spieler, den ich da auf dem Zettel habe. Und bei den Safeties ist es, das ist einer, auf den ich so ein bisschen geier, weil den wiederum viele nicht hatten. So die letzten Monate, Nick Cross von Maryland. Ein Safety, der sehr davon profitiert hat, dass es einen Trainerwechsel gab bei den Schildkröten. Er hat die Production gehabt zu Beginn der Saison, wurde dann letztendlich, weil Marylands Defense und auch die Offense einfach nicht gut genug war, wurde er komplett gemieden. Also die Gegner mussten gegen Maryland dann vermehrt nur noch laufen oder zumindest den Ball einfach nicht mehr tief werfen. Und die haben dann einfach die Bereiche, die er gecovert hat, haben die gar nicht mehr versucht zu bespielen, weil er einfach der beste Verteidiger gewesen ist, der auf dem Platz war. Und Nick Cross, wenn er als Free Safety geholt wird, der wirklich mit geteiltem Backfield, aber auch mal Single High spielt, wenn du das mit ihm machst, dann ist er ein Spezialist da in dem Bereich und sollte auch früher geholt werden. Dexton Hill ist da aber auch so ein Spieler, der diese Variabilität mitbringt, der auch Cornerback zwischendurch spielen kann, glaube ich, den man dort auch höher ansetzen sollte, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist, du hast hier schon vielen Zuhörern und Zuhörerinnen schon eine Menge Input gegeben und auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ich
weiß. Ja, ich habe auch das Gefühl.
Wir müssen, Tom, zumindest noch einmal über die prestigeträchtigste Position reden. Nur ganz kurz, weil da interessiert mich, wer ist dein Number One Cornerback? Quarterback.
Ja,
das
gut.
Sind Favoriten. Da müssen wir
versuche mich kurz zu fassen. Ich bin bei Kenny Pickett aus dem Grund, dass er die meiste Erfahrung hat, dass er ready ist und deshalb im Rookie-Contract auf jeden Fall spielen kann und man um ihn etwas herum aufbauen kann. Bei Malik Willis sehe ich im Vergleich zu anderen nicht die nötigen Grundlagen, dass er diesen wichtigen Entwicklungssprung gehen kann, damit er sich zum Start entwickelt. Das Potenzial mag da sein, aber ich habe so große Bauchschmerzen damit, dass ich an dieser Stelle lieber den soliden Quarterback nehme. Ich muss aber sagen, kein Quarterback hat eine bessere Bewertung als Tag 2 bei mir. Also es werden Quarterbacks in Runde 1 gedraftet, ich sehe aber keinen, für den ich es ausgeben würde.
Das kann man sozusagen auch also ähnlich unterschreiben. Quarterbacks werden tendenziell ja eher immer tendenziell zu hoch gedraftet.
Ja.
Wenn man es mit dem Talentlevel vergleicht. Ey, ich kann mich nur bedanken für deine Zeit. Ich glaube, also sowohl Tobi als auch ich, also Tobi kann auch gleich für sich selber sprechen, haben heute auch eine Menge gelernt. Es war uns ein Blumenpflücken.
Ja, cool. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich bin gerne auch mal wieder dabei, wenn ihr beide dann am Fachsimpeln seid, um da ganz viel zu lernen über die Position, die ihr gespielt habt und über die Fachgebiete, die ihr dann so mitbringt.
Jederzeit, du bist jetzt offiziell in der Football-Quark-Familie.
So, dankeschön.
Deswegen, vielen lieben Dank. Tobi, möchtest du noch irgendwelche Worte
fallen? Ja, erstmal vielen Dank, dass du mir meine Mündigkeit nicht absprichst und kann mich selbst äußern. Ey, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und viele Sachen, wo ich dachte, ja gut, stimmt, so sollte man das bewerten und ja, so sollte man auf den Draft schauen. Ne? Und der Draft ist wie ich finde, für den, und du heißt ja nicht umsonst Draft-Nerd, für einen Football-Nerd die coolste Jahreszeit. Ich liebe den
Draft. Auf jeden Fall.
Liebe es, Podcasts über den Draft zu hören. Ich liebe es, mir Prospects anzugucken. Ich liebe es, Mock-Draft zu erstellen. Es ist die schönste Zeit. So viel dazu. Und natürlich auch von mir vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese coole Folge.
Deswegen, ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folgen gefallen haben, dann lasst uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf den vom Draft-Nerd oder von Touchdown24 ein Like da. Bewertet uns bei Spotify, unterstützt uns bei Patreon und ihr dürft auch immer noch abstimmen. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcast-Preis. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Das letzte Wort dieses Podcasts hat immer Tobias Dannenberg.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.